Stan Laurel und Oliver Hardy haben die Filmkomik revolutioniert. Als ikonisches Duo der Stumm- und frühen Tonfilmzeit mit Slapstick und überall verständlichem Humor. In Deutschland sind sie als Dick und Doof bekannt, als populäre Massenware belächelt und in ihrer Bedeutung oft verkannt.
Ein paar Takte dieser Musik genügen und sie transportiert uns in eine andere Welt. Die Welt eines Komikerduos, so gegensätzlich und doch untrennbar vereint. Der eine schlaksig und mit Strubbelhaaren, der andere korpulent und mit gestutztem Schnurrbart. Der eine trägt Fliege, der andere Krawatte. Beide schwören auf ihre Hüte, Modell Melone. Stan und Olli. Mit vollem Namen Stan Laurel und Oliver Hardy. In Deutschland auch bekannt als Dick und Doof. Der Kuckuckstanz ist das musikalische Markenzeichen für die Stan- und Olli-Filme, die seit Generationen die Fans verzücken. So wie den Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek, Jahrgang 1964.
Meine Leidenschaft begann natürlich in der Kindheit. Es gab so eine evangelische Wochenendfreizeit irgendwie, die immer Samstagnachmittag Kinofilme gezeigt haben. Und da gab es Buster Keaton und Laurent Hardy. Und ich denke, dass einer der Laurent Hardy-Filme der erste Kinofilm ist, den ich überhaupt gesehen habe auf der großen Leinwand.
Slapstick-Abenteuer mit Titeln wie Die Wüstensöhne, Die Klotzköpfe oder Alles in Schlagsahne. In vielen lösen sie eine Verehrung aus, die in der Kindheit beginnt und das ganze Leben hält. Im Fall von Sven Hanuschek geht sie so tief, dass er über das Komikerduo ein Buch geschrieben hat. Laurel und Hardy. Eine Revision. Denn in Deutschland sind die beiden nun mal vor allem als Dick und Doof bekannt. So wurden und werden sie oft reduziert auf Brachialkomiker, die Torten werfen und auf Bananenschalen ausrutschen. Für Hanuschek ist die Geschichte von Dick und Doof in Deutschland eine, wie er sagt, Schändungsgeschichte.
Ja, es sind ja zum Teil Langfilme, große Spielfilme. Und im deutschen Fernsehen wurden die eigentlich immer nur gekürzt gezeigt, irgendwelche lieblos zusammengestellten Schnipsel, manchmal auch etwas liebevoller zusammengestellt. Also man sieht nicht den eigentlichen Film. Es gibt sogar Kombinationen von verschiedenen Filmen, die dann zusammengeschnitten wurden, irgendwie, wo die meinen, das passt doch gerade.
Guten Abend, liebe Gäste, wir erfreuen euch aufs Beste mit Klamotten, Komödianten.
Sendungen wie Väter der Klamotte, Es darf gelacht werden oder eben ab 1970 freitags im ZDF-Vorabendprogramm Der Straßenfeger Dick und Doof.
Das sind immer so 20 Minuten gewesen, wo halt irgendwas zusammengebastelt, manchmal moderiert und mit merkwürdigen Tonspuren versehen wurde, die manchmal mehr, manchmal weniger gelungen, also öfter weniger gelungen waren, fand ich. Also auch sehr karlauerhaft und ja, zum Teil einfach unterirdisch. Und das, was eigentlich die Filme ja ausgemacht hat, welche Ideen da drin stecken, die ja auch eigene Rhythmen haben, eine eigene Dramaturgie, das ist dadurch natürlich völlig zerstört worden. Und das meine ich mit Schändungsgeschichte.
Das herablassende deutsche Dick und Doof führte zu einer Geringschätzung in akademischen Kreisen und auch in cineastischen Nachschlagewerken. Andere Komiker der frühen Filmgeschichte, allen voran Charlie Chaplin, Harold Lloyd und Buster Keaton, werden als Meister ihres Fachs gewürdigt, die mit Poesie und akrobatischer Präzision große Kunst erschaffen haben. Humorvolle Allegorien über den Umgang mit Armut, die Fallstricke der Moderne und die politischen Umbrüche der Zeit.
Das sind die Komiker, mit denen man sich beschäftigt, über die man schreiben kann, die auch als Meilensteine in der Kinogeschichte gelten. Und Laurent Hardy sind eben dick und doof. Also die sind offenbar nicht satisfaktionsfähig, mit denen beschäftigt man sich nicht. Oder man benutzt sie sogar als Abgrenzung, um zu sagen, ja, das ist jetzt eher so das Kleingeld der Komik oder das Einfache, das Primitive oder für die Kinder vielleicht auch nur.
Eine Fehleinschätzung, die aber zunehmend korrigiert wird. Das liegt auch an der Materiallage. Die restaurierten Originalfassungen der Filme werden seit der Jahrtausendwende veröffentlicht, mit der englischsprachigen Tonspur und den diversen deutschen Synchronfassungen. Sie ermöglichen endlich einen unvoreingenommenen Blick auf die Leistung von Laurel und Hardy. Auf einzigartige Weise haben sie die Tücken des Alltags verarbeitet und uns als Publikum den Spiegel vorgehalten. Dabei legen Laurel und Hardy-Filme eine bewusst andere Geschwindigkeit ein als die Konkurrenz. Während viele Slapstick-Werke der 1920er Jahre auf rasant setzen, nutzen Stan und Ollie die Komik der Langsamkeit. Slow Burn nennt sich die Technik. Das langsame, genüssliche Abfackeln des Feuerwerks, das in der gedehnten Handlung erst die volle Wirkung entfaltet und dem Publikum im Kinosaal Zeit zum Lachen gibt, ehe der nächste Gag inszeniert wird. Wenn Ollie etwa beim Servieren einer Torte stolpert und hinfällt, natürlich mit dem Gesicht in der Cremepampe, bleibt er erstmal liegen. Schicksalsergeben hebt er langsam den Kopf, sodass die Sahnecreme träge Ollies Backe hinabläuft. Und als Finale ein weiteres Markenzeichen, der Blick direkt in die Kamera. Ein Blick, der das Publikum zu Komplizen macht.
Da wird man ja einbezogen als Zuschauer. Die vierte Wand wird aufgemacht. Und dadurch hat man natürlich auch eine andere Art von Empathie, auch wenn das dann irgendwann zum Selbstzitat wird, wie bestimmte Motive sich ja doch wiederholen, bestimmte Gesten.
Olli, der, wenn er nervös wird, seine Krawatte zwischen den Fingern knotet. Stan, der, wenn er mal wieder auf der langen Leitung steht, die Stirn in Falten legt und sich am Kopf kratzt. Beide behalten aber immer ihre Würde, egal in welche Fettnäpfchen sie treten. Und sie bleiben gutherzige Typen und Freunde, auch wenn sie sich manche Gemeinheiten antun. Das Rezept? Man nehme eine kleine Alltagsreiberei und lasse sie dann Schritt für Schritt eskalieren. Laurel und Hardy, die Meister des Tit for Tat. Zu Deutsch, wie du mir, so ich dir.
Das ist eigentlich eine Eskalationsstrategie in der Auseinandersetzung. Man tut dem anderen etwas an und der hat dann alle Zeit, sich zu überlegen, wie reagiere ich drauf und ich muss was dagegen setzen. Und das ist da ja immer eins drauf. Und der andere sitzt dann da, gespannt und wartet, was kommt jetzt, was ist die nächste Stufe und hindert den eben gar nicht. Also der kann das dann ausführen und dann geht es wieder auf die andere Seite. Und es geht hin und her und auf die Weise kann das in ungeahnte Höhen getrieben werden.
Eine Bananenschale kann zur Keimzelle einer riesigen Tortenschlacht werden, wie in Der Kampf des Jahrhunderts. Darin kauft sich Stan eine Unfallversicherung. Um schnell an das Geld zu kommen, legt Ollie für ihn Bananenschalen aus. Doch nicht Stan rutscht aus, sondern ein Kuchenhändler. Der rächt sich an Ollie, indem er ihm eine Torte ins Gesicht drückt. Daraus entwickelt sich eine irrwitzige Tortenschlacht, die ein ganzes Stadtviertel ins Chaos stürzt. 3000 Torten waren bei dem Finale im Einsatz. Bis heute steht die Szene im Guinness-Buch der Rekorde für die meisten verwendeten Torten in der Filmgeschichte. Manchmal steht im Drehbuch nur ein einziges Wort. Der Rest wird improvisiert. Das Wörtchen Klavier wird die Grundlage zu einem ihrer erfolgreichsten Kurzfilme. The Music Box, das verrückte Klavier. Eine moderne Variation des Sisyphos-Mythos. Stan und Ollie versuchen, ein Klavier anzuliefern und müssen den schweren Kasten eine steile, lange Treppe hochtragen. Immer wieder entgleitet ihnen ihr Transportgut und rumpelt nach unten, zurück zum Ausgangspunkt. 1932 gewinnt The Music Box den Oscar für den besten komödiantischen Kurzfilm.
What's your name? Stanley Laurel.
Stan Laurel ist Brite und stammt aus einer Künstlerfamilie. 1890 kommt er im nordenglischen Ulverston zur Welt als Arthur Stanley Jefferson. Von klein auf will er im Showbusiness auftreten, so wie sein Vater. Ein Schauspieler und Theatermanager. Mit 16 Jahren gibt er sein Debüt. Er arbeitet sich ein Repertoire als Pantomime und tritt in Varieté-Theatern auf, den Music Halls. Dabei fällt er dem Produzenten Fred Carnot auf, der komische Nachwuchstalente versammelt und mit ihnen auf Tour geht. Darunter auch in die Vereinigten Staaten. Mit dabei ein gewisser Charlie Chaplin, der bald zum Star der Truppe aufsteigt und mit dem sich Stanley zeitweise ein Zimmer teilt. Doch als Chaplin die Truppe verlässt, um sich seiner Filmkarriere zu widmen, ist dies das Ende der Tour. Stanley Jefferson beschließt, in den USA zu bleiben. Er arbeitet weiter im Theater und ergattert 1917 seine erste Filmrolle. Stanleys damalige Lebensgefährtin und Bühnenpartnerin May Dalberg verhilft ihm zu seinem Künstlernamen. Als sie in einer Zeitung blättert, sieht sie das Bild eines römischen Generals mit einem Lorbeerkranz, auf Englisch Laurel. Mehrmals sagt sie laut Stan Laurel vor sich hin. Stan gefällt der Klang und der Name bleibt. Als Stan Laurel dreht und dreht und dreht er. Aber für den großen Durchbruch in Hollywood reicht es nicht. Eine kreative Heimat findet er in den Studios des Produzenten Hal Roach. Dort entscheidet er sich, seine Karriere vor allem hinter der Kamera weiter zu verfolgen, arbeitet zunehmend als Drehbuchautor und Regisseur. Bis er bei dem Projekt Gabim Young wieder als Darsteller einspringen muss. Ein Schauspieler hatte sich beim Zubereiten einer Lammkeule den Arm verbrannt. Sein Name? Oliver Hardy.
What's your name?
Oliver Norval Hardy, sir.
Oliver Norval Hardy, Spitzname Babe, geboren 1892 in Harlem, aber nicht im berühmten New Yorker Stadtteil, sondern in Harlem im US-Bundesstaat Georgia. Schauplatz seiner Lehrjahre ist nicht wie bei Stan Laurel die Theaterbühne, sondern die Lobby eines Hotels. Hardys Mutter ist Hotelmanagerin und ihr Sohnemann liebt es, im Eingangsbereich zu sitzen und die Mimik der Gäste zu studieren und nachzuahmen. 1910 wird er Vorführer im örtlichen Kino, sieht so gut wie alles, was damals auf den Markt kommt und ist der Meinung, was die auf der Leinwand darbieten, das kann ich auch. Oder sogar noch besser. So verschlägt es ihn schließlich nach Hollywood.
Now.
Oliver Babe Hardy, 1,85 Meter groß, um die 140 Kilogramm schwer. Dank seiner Physis, aber auch seines Talents, bekommt er bald erste Rollen. Aber nicht als komischer Olli, sondern als Fiesling. Hardy ist zunächst abonniert auf Schurkenrollen. Schließlich landet auch er bei den Hal Roach Studios und steht ab 1927 gemeinsam mit Stan Laurel vor der Kamera. Schnell ist den Kreativköpfen im Studio klar, Laurel und Hardy sind eine Traumbesetzung. Die beiden so gegensätzlichen Typen harmonieren, und zwar nicht nur gut, sondern perfekt. Sie heben sich gegenseitig empor, sind gleichberechtigt und ausdrucksstark. Zugängliche und wiedererkennbare Archetypen, zwei unschuldige Kinder im Körper von Erwachsenen, die die Leute zum Lachen bringen und die Leinwand zum Leuchten.
Ja, das Faszinierende an Ligon Dovans, denn Olli ist natürlich die Art der Komik. Ja, sie haben also keine Zoten, sie haben also nicht irgendwelche Dinge, wo sie vielleicht andere darüber aufregen, sondern die Komik ist ja menschlich, alltäglich und irgendwie sind wir ja alle dick und doof. Jedem passiert ja schon mal ein Missgeschick im Alltag oder mal ein Zoff mit dem Partner oder mit dem Freund. Also jeder kann sich in den beiden wiederfinden und vielleicht ein bisschen in den Filmen über sich selber lachen.
Findet Wolfgang Günther, der über die Filme noch lachen kann, obwohl er sie schon mehrere hundert Mal gesehen hat. Günther betreibt mit seiner Frau in Solingen das Laurel und Hardy Museum. 5 Räume, eine Art begehbares Kuriositätenkabinett, vollgestopft mit Andenken an das Komikerduo. Figuren, Schmuckdöschen, Kaffeebecher, Autogrammkarten, Programmhefte, Plakate, Schellackplatten und ein Stan- und Olli-Flipper-Automat, der sogar noch funktioniert. Mit 10 Jahren sieht Wolfgang Günther im Kino Dick und Doof im Wilden Westen. In dem begeisterten Jungen erwacht eine Passion, die ihn nicht wieder verlassen soll. 1985 gründet er den ersten deutschen Stan- und Olli-Fanclub, 2 Jahre später das Museum. Zunächst in der Privatwohnung, seit 2003 in einem historischen Gebäude in Solingen.
Hier in dieser Vitrine, da sind Schallplatten, darunter auch eine Schellackplatte aus dem Jahre 1932, die also in London aufgenommen wurde, nach der ersten Europatour von Stan Olli. Aber wo die beiden dann ankamen im Hafen, da stand der ganze Hafen schwarz von Menschen. Die dachten erst, da wäre ein Staatspräsident am Schiff, aber diese Tausende von Menschen galten ihnen. Die wollten Stan Olli in England willkommen heißen. Und am Ende haben sie dann tatsächlich diese Platte produziert, als Dankeschön an die Engländer. Ein sehr seltenes Stück, Und eines meiner Lieblingsstücke ganz bestimmt.
Will you please stop annoying me while I make this speech?
No, I'm not annoying you. I'm not doing
now
anything.
Now keep quiet.
107 Filme haben Stan Laurel und Oliver Hardy gedreht. 3 bleiben verschollen. Die restlichen 104 aber hat Wolfgang Günther gesammelt und führt sie den Gästen im Museum auf einer Leinwand vor. Auf Schmalfilm, Video oder DVD. Auf Wunsch in allen möglichen Sprachen. Sind französische Fans zu Besuch, parlieren Stan und Olli en français.
Hallo, c'est toi, Olli? Oui. Hallo, Jean.
Wolfgang Günther, im Museum mit Stan und Olli Weste und Krawatte gekleidet, dazu die typische Melone auf dem Kopf, hat etliche Anekdoten auf Lager. Etwa, dass Stan Laurels Nummer für alle sichtbar im Telefonbuch von Santa Monica stand. Bis zu seinem Tod 1965. Und meist sprach er auch mit allen, die anriefen. Vor allem mit den Fans, den Großen und den Kleinen, und erzählte ihnen Geschichten über Stan und Olli, ihre Gemeinsamkeiten und Differenzen. Die Arbeit zwischen Laurel und Hardy ist dabei klar verteilt. Oliver Hardy gibt vor der Kamera 100%, aber wenn die letzte Klappe fällt, bleibt er keine Sekunde länger als nötig und entschwindet in den Feierabend. Zu seinem Lieblingshobby, dem Golfspielen. Stan Laurel hingegen ist der kreative Kopf, der mit einem Team von jungen Drehbuchautoren an den Gags und Geschichten feilt, der lange nach Drehschluss im Schneideraum sitzt und am Timing jeder Szene bis ins Detail arbeitet. Sven Hanuschek.
Man kann sich das, glaube ich, schon so vorstellen, dass Laurel der Besessene ist, also dem quasi egal ist, wer unter ihm Regie führt, der auch nie unbedingt genannt wird als Regisseur, aber er ist natürlich der Kopf hinter allem. Er denkt sich die Nummern aus, er macht die Nachbearbeitung, er macht den Schnitt, er bereitet den Dreh für den nächsten Tag vor. Es ist auch ganz aufregend, dass er ein unglaublich genaues Gespür hatte, wie Timing sein muss.
Well, where do we go from here?
I'd like to go back to the town where I was born.
Where is that?
Way down south.
I'm from the south.
You are?
Mm-hmm.
Well, shut my mouth. I'm from the south, too.
South of what, sir?
The south of London.
Als Anfang der 1930er Jahre der Tonfilm zum Standard in den Kinos wird, geraten viele Stummfilmstars ins Straucheln und müssen ihre Karriere beenden. Nicht so Stan und Olli. Im Gegenteil. Sie nutzen die neuen Gestaltungsmöglichkeiten und werden noch populärer.
Dieser Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm, das fand ich immer ganz beeindruckend. Also auch das wird zur Komik sofort eingesetzt, der Ton, Geräusche. Und was auch zum Tonfilm ja gehört, zum Sprechen, wenn mehrere Personen im Raum sind, ist die Filmkonvention eigentlich gewesen im frühen Tonfilm, dass man nacheinander spricht, dass die sich abwechseln. Und das ist, glaube ich, auch nur bei Laurel und Hardy sofort so, dass die durcheinander reden, dass man gleichzeitig verschiedene Stimmen hört, was ja unserem Alltag entspricht. Ich meine, wir reden nicht geskriptet wie ein Drehbuch nacheinander säuberlich, sondern wir reden ineinander, übereinander. Und das hat Laurel sofort gesehen, gemacht, umgesetzt und auch Komik draus gezogen.
Gar nicht komisch, sondern regelrecht tragisch sind dagegen die persönlichen Krisen. Vor allem die Ehekrisen, die Oliver Hardy und Stan Laurel durchstehen müssen. Oliver Hardy ist 3-mal verheiratet, bleibt kinderlos und leidet vor allem unter der jahrelangen Alkoholsucht seiner zweiten Ehefrau, bis er schweren Herzens 1937 die Scheidung einreicht. Stan Laurel ist insgesamt 7-mal verheiratet, tritt aber mehrfach mit denselben Frauen vor den Altar. Mit seiner ersten Ehefrau Louise hat er eine Tochter und einen Sohn, der 9 Tage nach der Geburt stirbt. Ein Schicksalsschlag, an dem die Ehe zerbricht. Ehefrau Nummer 2, Ruth, heiratet er gleich 2-mal. Sie wird später jede Nacht die Feuerwehr, die Notfallambulanz und die Polizei zu Stan ins Haus schicken, um ihren Ex zu ärgern. Und Ehefrau Nummer 3, Eliana, ehelicht Stan Laurel 3-mal. Dazwischen liegen erbitterter Streit, viel zerbrochenes Geschirr und enorme Anwaltskosten. Sie verursacht betrunken Autounfälle, er gräbt wütend ein Loch im Garten, um die verhasste Gattin darin zu begraben. Erst mit Ehefrau Nummer 4 oder eben nach anderer Zählweise Ehefrau Nummer 7 findet Stan Laurel sein Glück, spät im Leben. Da hat die Karriere von Laurel und Hardy bereits etliche Dämpfer hinnehmen müssen. Hal Roach ist die endlose, schlechte Publicity um die Ehekrisen bei Stan Laurel leid und feuert ihn, nur um ihn später doch wieder einzustellen. Die Filmprojekte mit Oliver Hardy ohne Stan Laurel will niemand sehen. 1940 endet aber die Zusammenarbeit mit den Hal Roach Studios. Laurel und Hardy heuern bei 20th Century Fox und MGM an, drehen dort gut bezahlte Spielfilme, büßen aber an künstlerischer Freiheit ein. Sie müssen sich streng ans Drehbuch halten und haben kaum Freiraum für Improvisationen. 1951 entsteht in Europa ihr letzter Film, Atoll K., auch bekannt als Dick und Doof Erben einer Insel. Ein Flop, der zu den schwächsten Filmen des Duos zählt. Und bereits während der Dreharbeiten aufgrund einer schweren Erkrankung von Stan Laurel unter keinem guten Stern steht. Neues Material gibt es nun nicht mehr, aber die Popularität bei den Fans bleibt ungebrochen. Vor allem, als das Fernsehen aufkommt und die früheren Erfolge zu Quotenhits werden, in den USA und in Europa. In Großbritannien gehen Stan und Ollie Anfang der 1950er Jahre nochmals auf Bühnentour. Die Menschenmassen, die sie bei ihren öffentlichen Auftritten empfangen, sind Balsam für die alternden Künstlerseelen. Im Mai 1954 findet die letzte gemeinsame Bühnenshow statt. Dann lässt die Gesundheit nach. Stan Laurel erleidet einen leichten Schlaganfall. Oliver Hardys Herz wird immer schwächer. Er magert stark ab und stirbt 1957 mit 65 Jahren. Stan Laurel überlebt ihn um gut 7 Jahre, tritt aber nie wieder in einem Film oder auf der Bühne auf. 1961 erhält er noch einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Gern hätte er die Goldstatue gemeinsam mit seinem Freund und Partner Oliver Hardy entgegengenommen. Vielleicht hätten sich die beiden mit einem Sketch bedankt oder einem ihrer zauberhaften Synchrontänzer, so wie in ihrem eigenen Lieblingsfilm, dem Western 2 Ritten nach Texas, als sie einen staubigen Flecken Erde vor einem Saloon in eine magische Kinolandschaft verwandeln.
Florian Kummert über das lange, unterschätzte und lebenslang befreundete Komikerduo Stan Laurel und Oliver Hardy. Wir hätten da noch mehr. Zum Beispiel auch eine Radio-Wissen-Folge über Josephine Baker, Bananenrock und Regenbogenfamilie. Die schwarze Sängerin, Tänzerin und Widerstandskämpferin hat ein Leben geführt wie eine Achterbahn. Die und noch viel mehr Radio-Wissen-Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt.